Wir lesen im Moment den Jakobusbrief im Hauskreis. Und Jakobus, ein leiblicher Bruder von Jesus, schreibt darin den Judenchristen, die aus Jerusalem geflohen sind. Aus dieser engen Gemeinschaft der ersten Christen sind sie herausgerissen worden und mussten nun verstreut in alle Winde ihren Glauben leben. In einem Umfeld, das so mit Gott nichts zu tun hatte. Ihre Mitmenschen, ihre Arbeitskollegen, ihre Nachbarn, die kannten Jesus nicht. Und das sorgte bei ihnen für Fragen. Inwieweit passt man sich an? Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Wie geht man mit Herausforderungen im Glauben um? Und der Jakobusbrief, das ist ein ganz praktischer Brief. Wie wirkt sich mein Glaube im Alltag aus? Denn wenn Jesus wirklich der Herr in meinem Leben ist, dann hat das ja Auswirkungen darauf, wie ich lebe. Glaube zeigt sich, laut Jakobus, in der Tat. Für ihn ist Glaube ohne Auswirkung ein toter Glaube. Und das klingt hart und nach religiöser Leistung. Und widerspricht das nicht eigentlich dem, was wir so glauben? Nämlich, dass Glaube ein Geschenk ist, dass wir Gott ja eben nichts beweisen müssen, sondern dass er alles schon getan hat? Sind wir nicht aus Gnade gerechtfertigt? Wieso betont ein Jakobus so die Dinge, die wir tun sollen, und der Brief ist wirklich voller Imperative, wenn doch eigentlich alles geschenkt ist? Und für Luther war diese Frage ein echtes Problem. Und er bezeichnete den Jakobusbrief als stroherne Epistel, also so völlig ohne geistigen Nährwert, so nur Stroh statt Heu. Und er hätte ihn am liebsten aus dem Neuen Testament rausgeworfen. Denn er sah im Jakobusbrief einen Widerspruch zur Rechtfertigung im Glauben, also dazu, dass Gott uns alles geschenkt hat. Doch Luther, der hatte an dieser Stelle einen Denkfehler, den viele nach ihm schon aufgedeckt haben. Er hat die Zielgruppe übersehen. An wen schreibt denn Jakobus? An Christen. Also an die, die ihr Leben schon Jesus gegeben haben. An die, die schon gerettet sind, und zwar allein aus Gnade. Es geht also nicht um die Frage, wie komme ich in eine Beziehung mit Gott? Oder wie kann ich gerettet werden? Sondern wie spiegelt sich diese Beziehung mit Gott in meinem Leben wider? Wie kann ich in einer Welt meinen Glauben leben, die nichts von Gott wissen will? Und welche Auswirkungen hat das? Hat diese Welt wiederum auf meinen Glauben. Und Jakobus, der ist kein Mann von so großen Worten, er steigt direkt ins Thema ein. Nach einem sehr kurzen Grußwort, bei uns in der Bibel nur ein Vers, schreibt er Folgendes. Und wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 18. Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 18. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung vor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt gern allen und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweifels. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch sollte nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ein Gemeindemitglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird er auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zur Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Was für ein Starten ein Brief. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, oder wie es in einer anderen Übersetzung ist ausdrückt, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt, das griechische Wort Peirasmos, was hier steht, kann und hat beide Bedeutungen, Prüfungen und Anfechtungen. Und der Bibeltext ist sehr lang und der ist ja vollgespickt mit so Aussagen, bei denen man erstmal denkt, muss ich noch mal ein zweites Mal lesen und ein drittes Mal drüber nachdenken. Denn es hat so ein paar Punkte, die ja echt so treffend sind. Und zu dem Thema und zu dem Bibeltext kann man ganz viel sagen. Und ich habe dieses Mal den Luxus, dass ich nächsten Sonntag auch wieder dran bin. Das heißt, ich kann mir ein bisschen mehr Zeit nehmen für diesen Bibeltext. Darum möchte ich die Predigt gerne aufteilen. Heute kommt so der Unterbau. Und das nächste Mal wird es praktisch. Also kommt gerne nächstes Mal wieder. Beim kommenden Mal geht es dann darum, wie gehen wir praktisch damit um, wenn wir in Anfechtung oder Prüfung kommen. Anfechtung und Prüfung. Was meint Jakobus mit diesen Begriffen? Kurz gesagt geht es um Lebenssituationen, die deinen Glauben an Gott auf die Prüfung stellen. Es geht um die Momente in deinem Glauben, in denen durch dein Handeln deutlich wird, wer der Herr in deinem Leben ist. Es sind die Prüfmomente deines Glaubens, ob das, was du sagst, auch mit dem, wie du lebst, übereinstimmst. Es sind die Momente, in denen dein Vertrauen in Gott herausgefordert ist. Und Jakobus schreibt von verschiedenster Art von Anfechtung. Und diese Prüfmomente, die können so ganz unterschiedlichstem Gewand daherkommen. Es können diese klassischen Versuchungen sein, dass etwas, was du unbedingt haben willst, von dem du aber weißt, dass es eigentlich gegen Gottes Maßstäbe geht. Sei es dieses oft gehörte Beispiel von der falsch ausgefüllten Lohnkostenabrechnung oder auch der so verständnisvolle, verheiratete Kollege, zu dem du dich hingezogen fühlst. Oder Videos und Bilder auf Internetseiten. Es kann genauso aber auch guter Streit mit dem Nachbarn sein, dem Arbeitskollegen oder dem Ehepartner, bei dem Jesus sagt, vergib, halte Frieden. Aber du merkst, wie sich deine Hand eher zur Faust ballt. Oder Anfechtungen können dir buchstäblich auf die Nerven gehen. Stress auf der Arbeit, Schlafmangel, chronische Schmerzen, finanzielle Probleme, Angst vor der Zukunft, Überforderung. Und du merkst, wie deine Gedanken sich immer schneller drehen, du dünnhäutiger wirst und du das immer öfters an deinen Kindern oder deinem Partner auslässt. Anfechtungen, die können auch in kognitiver Form kommen. Wir lesen seit knapp einem Jahr gemeinsam im Alten Testament. Warum all diese Brutalität darin? Wie kann Gott das zulassen und an manchen Stellen sogar gebieten? Oder du liest Bücher und hörst Vorträge, die deinen Glauben hinterfragen. Vielleicht auch ausgelöst durch ganz konkrete Situationen, die dich grundsätzlich ins Fragen bringen, ob dieser Gott wirklich ein guter Gott ist. Dann, wenn etwas passiert ist, das dich aus der Bahn wirft. Ein Unfall, eine Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen oder der Arbeitsstelle. Oder ist es der Lebenswandel deines Kindes, der dir wehtut? Es ist diese Frage, wie kann es sein, dass mir so etwas passiert, wenn Gott doch auf mich aufpasst? Warum ist jetzt das geschehen? Und warum antwortet nicht Gott endlich auf mein Gebet? Und welche Möglichkeiten habe ich denn sonst noch? Oder ist es genau das Gegenteil? Dir geht es einfach gut, so dass du Gott immer mehr aus den Augen verlierst. Dein Leben gelingt dir auch so. Und schleichend kommt es zur Prioritätsverschiebung, die dafür sorgt, dass du den Kontakt mit Jesus immer mehr aus den Augen verlierst. Und diese Art von Anfechten, die kann in einem sehr klamourösen Gewand kommen. Vielleicht ist es dieser Karrieresprung, diese neue Stelle, die zwar gut bezahlt ist, aber die jede Freizeit nimmt und damit die Zeit für deinen Partner und für die Familie. Oder es ist der neue Partner, der so lieb ist, aber der Jesus nicht kennt, dessen Lebensziele andere sind wie von dir. Vielleicht ist es auch dein Reichtum, der dir ein falsches Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und für die damaligen Christen und heutzutage Millionen Christen weltweit kommt ja noch eine weitere Anfechtung hinzu, die Verfolgung um des Glaubens willen. Wir dürfen ja wirklich in einem Land mit unfassbar großer Religionsfreiheit leben, dass wir als Christen so vom Grundgesetz und von den Regierungen geschützt werden, ist ja keine Selbstverständlichkeit. In vielen anderen Ländern werden unsere Brüder und Schwestern verfolgt wegen ihrem Glauben. Anfechtungen und Prüfungen. Für Jakobus kommen sie in den unterschiedlichsten Gewändern daher. Die klassischen Versuchungen, Konflikte, schwierige Lebensumstände, schöne Lebensumstände, Reichtum, Armut, Verfolgung, Überforderung, Krankheit und noch vieles mehr. Und im Laufe seines Briefes geht Jakobus auf die verschiedensten Formen ein. Letztlich geht es aber in all diesen Punkten immer um diese eine Frage: Wer ist der Herr in deinem Leben? Wer ist dein Gott? Und damit, wer ist der, der dich versorgt und dir all das gibt, wonach du dich wirklich sehnst? Und für Jakobus ist klar, seine Leser, die werden in verschiedenster Art von Anfechtungen und Prüfungen kommen. Es wäre naiv zu glauben, dass es nicht passiert. Das gehört einfach zum Leben als Christen dazu. Und darum brauchen wir auch nicht überrascht sein, wenn es geschieht. Unser Vertrauen zu Gott wird immer wieder auf die Probe gestellt werden. Und damit sind wir nicht allein, sondern in bester Gesellschaft. Denn Jesus selbst wurde ja auch versucht, auf verschiedenste Weise. Und wir haben sein Beispiel, das Beispiel von Jesus, das uns so zum Vorbild werden kann. An Jesus können wir sehen, wie Jakobus 1 in der Praxis aussieht. Direkt nach der Zusage, dies ist mein geliebter Sohn, bei Jesus Taufe, führte der Heilige Geist ihn in die Wüste, in eine absolute Stresssituation, ohne Essen, körperlich am Limit. Und wenn wir Menschen, und Jesus war ja auch 100% Mensch, physisch am Limit sind, hat das direkte Auswirkungen auf unsere Resilienz gegenüber Versuchungen. Und Gott? Der lässt ja diese Situation nicht nur zu, sondern schickt Jesus direkt dorthin. Der Geist führte Jesus in die Wüste. Und hier, in dieser absoluten Ausnahmesituation, tritt Satan an ihn heran und versucht Jesus auf drei verschiedene Weise. Erstens, die Möglichkeit, schnell seine Qualen zu beenden. Du Jesus, das sind diese Steine, mach doch Brot draus. Zweitens hinterfragt er die Beziehung von Gott zu Jesus, von Jesus zu Gott. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du doch auch springen, dann wird Gott dich schon retten. Und drittens bietet er ihm Macht und Erfolg an. Alle Reiche der Welt sollen dir gehören, Jesus. Und diese drei Sachen, die waren echt verführerisch. Denn Jesus, der kannte ja seinen Auftrag. Er wusste, dass sein Weg am Kreuz enden wird. Und das wäre seine Chance gewesen, dem zu entgehen. Er hätte ein Leben in Wohlstand und Macht führen können. Aber es wäre so falsch gewesen. Für uns, aber auch für ihn. Gott hatte viel Größeres für ihn vorgesehen. Und Jesus entschied sich, diesen drei Versuchungen nicht nachzugeben. Er kannte seinen Vater, seinen himmlischen Vater, und er vertraute ihm. Und in Bibelfilmen, da wird diese Szene manchmal so dargestellt, als ob Jesus fast schon mit so einem Grinsen Satan abweist. Aber ich glaube, das war ein wirklich harter Kampf für ihn. Es gibt diese sehr eindrucksvolle Stelle in Hebräer, Kapitel 5, Vers 7. Hebräer, Kapitel 5, Vers 7. Und er, Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vor dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Hebräer 5, Vers 7. Obwohl er Gottes Sohn war, hat Jesus an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Dieser Satz, der ist unglaublich. Da ist Jesus, der Sohn Gottes. Und selbst sein Glaube wurde auf die Probe gestellt. Jesus musste gehorsam lernen. Und das geht nur in der Praxis. Und ich glaube, diese Szene in der Wüste, die war für Jesus eine ganz wichtige. Denn hier ist er schon mal all die Versuchungen durchgegangen, die ihm später am Kreuz begegnet sind. Das Leiden selbst zu beenden, die Identitätsfrage, ob er noch Gottes Sohn ist, und die Machtfrage. Jesus musste gehorsam lernen. Und im Deutschen ist geschichtlich bedingt das Wort Gehorsam zum Teil negativ belegt. Letztlich geht es aber um Vertrauen. Vertraue ich Gott, dass seine Wege die besten sind? Vertraue ich Gott, dass sein Weg der richtige ist? Und das ist eine Frage, die sich in der Theorie ganz leicht beantworten lässt. Ja, natürlich, Gottes Weg ist der richtige. Alle Dinge geschehen zum Besten. Aber in der Praxis, da kann das ja manchmal unfassbar schwer sein. In den verschiedensten Bereichen, in denen wir Anfechtungen begegnen. Bei den klassischen Versuchungen, bei den Konflikten, bei den schwierigen Lebensumständen, gute Lebensumstände, Reichtum, Armut, Verfolgung und noch vieles mehr. Denn genau in diesen Zeiten versucht Satan, unser Vertrauen in Gott zu untergraben. Und er benutzt dabei unsere Begierden, wie Jakobus es ausdrückt. Jakobus schreibt dazu in den Versen 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott, der kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet hat, gebiert den Tod. Ja, es war Gott, der Jesus in die Wüste geführt hat. Aber die Versuchung, die kam von Satan. Und Satan gebrauchte in dem Moment die Begierden von Jesus, das, was er begehrte. Und brachte ihn in dem Moment dazu, sich entscheiden zu müssen. Vertraue ich Gott, der mich in diese Wüste geschickt hat, oder nehme ich das Angebot von Satan an? Und Jesus, der hat sich entschieden. Ja, Gottes Weg ist der richtige. Selbst wenn er mich in diese Wüste führt. Und etwas später im Hebräerbrief steht, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen sich so entschieden hat. Jesus, der sah weiter als nur auf die konkrete Situation. Er vertraute Gott, dass auf lange Sicht er ihm all das geben wird, was er braucht. Und noch viel mehr. Und diese 40 Tage in der Wüste, die waren bestimmt keine schöne Zeit für Jesus. Und die Versuchung muss echt groß gewesen sein. Aber sie waren nichts im Verhältnis zu dem, was noch auf Jesus zukommen sollte. Auf das Jesus aber in dieser Zeit vorbereitet wurde. Er hat Gehorsam gelernt und vor allen Dingen Vertrauen gelernt. Er lebt, Gott ist da. Und vielleicht wissen wir nun, warum ein Jakobus schreibt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn Anfechtungen kommen, in welcher Form auch immer, dann steckt in diesen Situationen dieses große Potenzial zu wachsen, Gott besser kennenzulernen, zu erleben, Gott ist da und trägt durch. Gott gibt Kraft und versorgt. Ist es die große Chance zu wachsen, Vertrauen zu lernen, um bei der nächsten Anfechtung, dem, was dann kommt, stärker zu sein. Stärker nicht, weil wir eine Leistung erbracht haben, sondern weil wir Gott erfahren durften als den himmlischen Versorger. Und an dieser Stelle der Predigtvorbereitung war ich und hielt inne und habe so nachgedacht, kann man das wirklich so sagen? Was ist denn mit Krankheit? Was ist mit schlimmen Lebenssituationen? Mit Verfolgung? Ist es da nicht lieblos, einfach auf das Wachstumspotenzial zu verweisen? Komm halt durch und so. Und je länger ich über diese Frage nachdachte, umso mehr kamen mir Gesichter und Geschichten in den Sinn. Von Freunden, von Bekannten und auch aus Büchern. Von Menschen, die im zum Teil tiefsten Tal Jesus erlebt haben. Mitten in der Krankheit, mitten im Verlust, mitten in der Verfolgung, mitten im Zerbruch. Und wenn diese Menschen von Jesus erzählen, dann merkt man, wie ihr Herz aufgeht. Ist es das, was ein Hiob sagte mit, bisher kannte ich dich nur durch vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und man sieht es ihnen an, dass diese Leute keine passiven Opfer einer Situation sind, sondern dass Gottes Kraft in ihnen lebt. Und diese Kraft wächst und wächst und wächst. Gottes Kraft wächst. Und dazu gehört es auch, dass sie sich ihrer eigenen Schwäche bewusst sind. Gott, ich kann nicht mehr kämpfen. Gott, ich lege dir diese Situation hin. Nochmal zu Jakobus, die Verse 3 und 4. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was ist das Ziel? Dass wir vollkommen und makellos sind. Wow, das ist mein Anspruch. Vollkommen makellos. Und das kann ja ganz schön Druck machen. Aber was hier eigentlich gemeint? Und vielleicht kann es hier Paulus helfen, der im Philipperbrief Folgendes schreibt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Philipper 2, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi hin. Philipper 2, Vers 6. Und Paulus, der macht zwei Sachen deutlich. Erstens, der, der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden auf den Tag Christi hin. Jesus ist der, auf den es ankommt. Er ist der, der dafür sorgen wird, dass dein Glaube in den Anfechtungen bestehen bleibt und stärker wird. Ich habe aber für dich gebetet, sagt Jesus zu einem Petrus vor einer ziemlichen Anfechtung, dass dein Glaube nicht aufhört. Und auch zu dir, sagt er das. Nicht du bist der, auf den es in deinen Anfechtungen ankommt, sondern auf Jesus. Und an einer anderen Stelle im Philipperbrief schreibt Paulus, dass Jesus beides schenkt, das Wollen und das Vollbringen. Und die zweite Sache, die Paulus hier schreibt, ist, auf den Tag Christi hin. Es ist ein Prozess. Und in diesem Prozess geht es nicht darum, dass du keine Fehler machst oder absolut sinnfrei lebst, sondern dass dein Glaube, dein Vertrauen in Jesus bewahrt wird. Nicht deine Leistung oder das, was du getan hast, wird dich später im Gericht freisprechen, sondern deine Beziehung zu Jesus. Und das wiederum deckt sich mit dem Vers 18 aus unserer Jakobus-Stelle. In der Jakobus uns zuspricht, dass Gott schon neues Leben in uns hervorgebracht hat. Es ist schon geschehen. Wie gehen wir aber nun um, so ganz konkret, wenn Anfechtungen und Versuchungen, egal welcher Art, auf uns zukommen? Wie gesagt, das kommt im zweiten Teil, nächsten Sonntag. Dann wird es praktisch. Zum Schluss nur noch einen Gedanken. Jakobus schreibt, wenn ihr Prüfungen und Anfechtungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wie gesagt, Prüfungen und Anfechtungen gehören zu unserem Leben als Christen dazu. Das betrifft jeden von uns. Und dieses Wissen macht frei, uns einander irgendwas vorgaukeln zu müssen. Die Gemeinde ist nicht der Ort, an dem du stark sein musst oder perfekt oder auf alles eine Antwort haben musst, sondern sie ist die Gemeinschaft derer, die mit Jesus unterwegs sind und die wissen, dass sie auf ihren Herrn angewiesen sind, jeder von uns. Und wenn du im Moment in einer Situation bist, die dein Vertrauen in Gott herausfordert, dann nütz diese Chance dieser Gemeinschaft. Wir dürfen füreinander da sein, im Gebet, im Trost, im praktischen Dienst. Und wir dürfen einander von dem erzählen, wie wir Gottes Kraft erlebt haben. Aber auch dazu werde ich nächsten Sonntag mehr sagen. Bis dahin noch eine letzte Stelle aus dem Hebräerbrief. Aus Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Wir wollen an der Wahrheit festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn wir haben einen obersten Priester, der in die unmittelbare Nähe Gottes gelangt ist. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Er gehört nicht zu denen, die kein Verständnis für unsere Schwächen haben. Im Gegenteil, unser oberster Priester, Jesus, wurde genauso wie wir auf die Probe gestellt und blieb doch ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron treten, auf dem die Gnade regiert. Dort werden wir immer, wenn wir Hilfe brauchen, Liebe und Erbarmen finden. Hebräer 4, 14 bis 16. Was für ein Jesus. Amen.